Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gesundheitswissen kompakt. Heute wollen wir den Hormonen auf den Grund gehen. Wir merken es, wenn wir plötzlich voller Energie sind oder wenn die Emotionen Achterbahn fahren. Hormone sind allgegenwärtig und beeinflussen uns jeden Tag. Sie regeln unseren Schlaf, unsere Stimmung, den Stoffwechsel und sogar, wenn wir uns wohl in unserer Haut fühlen. Diese unsichtbaren Botenstoffe sind wahre Multitalente, aber wehe, sie geraten aus der Balance. Hormone können unser Leben bereichern, aber auch ordentlich durcheinanderwirbeln. Unser Experte heute ist Dr. Tobias Wiesner, Endokrinologe und Diabetologe, der sich bestens mit diesen faszinierenden Botenstoffen auskennt. Herzlich willkommen, Dr. Wiesner.
Schönen guten Tag.
Schön, dass Sie Zeit für mich gefunden haben. Sie sind Endokrinologe, Dr. Wiesner, aber was macht denn eigentlich so ein Endokrinologe?
Ein Endokrinologe beschäftigt sich den ganzen Tag mit der Wirkung von Hormonen, ist also für den Hormonhaushalt, für bestimmte Hormone des Körpers zuständig. Also das ist tatsächlich die Endokrinologie, die Lehre von den Hormonen.
Ja, also sprechen wir jetzt über Adrenalin, wir sprechen über Cortisol, Testosteron, Östrogen, Insulin. Das und ein paar weitere Hormone sind die, über die wir sprechen und die auch sehr bekannt sind. Wissenschaftler vermuten, es gibt über 1000 dieser Botenstoffe, aber bekannt sind bisher erst gut 100 Hormone, also gerade mal 10%. Wo verstecken sich denn die restlichen 90%?
Das ist eine gute Frage. Wir haben vor vielen Jahren noch gedacht, die Hormone kommen aus den Drüsen, also die hormonproduzierenden Zellen werden ja auch als Drüsen bezeichnet. Aber inzwischen lernen wir, dass ganz, ganz viele Hormone offensichtlich, die wir in letzter Zeit kennengelernt haben oder ahnen, dass wir sie kennenlernen, auch in Geweben produziert werden. Also was ein sehr aktives Gewebe ist, zum Beispiel das Fettgewebe. Wir lernen, dass das Fettgewebe für Hormonproduktion mit verantwortlich ist. Das ist etwas, was tatsächlich gesagt werden kann, dass die Hormonproduktion offensichtlich überall im Körper vorkommen kann. Es gibt bestimmte Organe, Hormondrüsen, aber wie gesagt, auch ganz andere Zellen können für Hormonproduktion verantwortlich sein. Und deswegen ist es häufig so schwierig zu entscheiden, woher kommt denn was und wer ist wofür verantwortlich.
Aber grundsätzlich erstmal so alles, was eine Drüse ist, produziert Hormone, also Schilddrüse, Bauchspeicheldrüse.
Also da sind wir beim Thema, die Drüse ist nicht nur allein für die Hormone reserviert als Begriff. Es gibt ja auch die Speicheldrüse. Die Speicheldrüse produziert tatsächlich kein klassisches Hormon. Und da muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Es gibt ja die Endokrinologie, also die Ausschüttung von Botenstoffen in den Körperkreislauf, Endokrinologie. Und es gibt auch Drüsen, die haben sogenannte exokrine Funktion, also die schütten nach außen aus. Das sind häufig die Verdauungsdrüsen, also wie zum Beispiel auch die Bauchspeicheldrüse oder auch die Speicheldrüsen, die ja auch Speichel ausschütten, was uns bei der Verdauung hilft. Also insofern ist da der Unterschied. Aber ja, wir haben große Organe, große Drüsenorgane, die für viele Hormone mit verantwortlich sind, die wir als Endokrinologen regelmäßig bei bestimmten Fragestellungen natürlich dann auch untersuchen.
Jetzt stelle ich mal eine ganz doofe Frage, aber ich muss die einfach stellen. Könnte man denn theoretisch Hormone auch unter dem Mikroskop sehen, wie Blutplättchen oder so?
Man kann Hormone sehen. Man sieht natürlich die Struktur. Eher chemisch kann man sie sehen. Wir haben sehr schöne Darstellungen von Elektronenmikroskopen, die uns zeigen, wie schön gefaltet große Hormone sind mit einem zentralen Baustein, um den drumherum dann andere Moleküle mit aufgebaut sind. Also ja, man kann sie sehen. Wie gesagt, es gibt so schöne 3D-Darstellungen von Hormonen. Wir müssen uns immer vorstellen, Hormone docken üblicherweise an einen Rezeptor an, können aber auch an andere Rezeptoren andocken. Deswegen ist ein Hormon immer etwas Dreidimensionales, was durch den Körper transportiert wird und dann an Andockstellen diese Rezeptoren dann auch andockt.
Kann man sagen, es gibt gute Hormone und schlechte Hormone?
Nee, alle Hormone sind gut. Ein zu viel und ein zu wenig. Das kann gut oder schlecht sein. Also meistens ist es immer so, wenn wir eine Ausgeglichenheit haben, dann gibt es das Hormon, welches für uns ein adäquates Wohlbefinden herbeiführt. Wenn ich von einem Hormon zu wenig habe, ist das schlecht. Wenn ich von einem Hormon zu viel habe, ist es gut. Ich ahne, dass Sie so ein wenig auf zum Beispiel das böse Stresshormon Cortisol anspielen.
Genau.
Ich ahnte es doch. Wenn ich also zu viel an Cortisol habe, dann habe ich natürlich das Gefühl, es geht mir nicht gut, ich fühle mich schwach, ich fühle mich abgeschlagen, ich fühle mich nicht leistungsfähig. Das ist unser Stresshormon. Aber die Aufgabe, die grundsätzliche Aufgabe des Cortisols ist es doch, uns im Stress zu helfen. Und wenn ich ein wenig plastisch ausholen darf, Cortisol ist ja etwas, was wir im Alltag brauchen, um mit Stressreaktionen zurechtzukommen. Und jetzt bewegen wir uns mal ganz weit zurück in unsere Evolutionsgeschichte. Cortisol war etwas, was uns geschützt hat vor Stresssituationen. Und die Stresssituation ist immer etwas, was mit Flucht einherging. Also entweder ich flüchte vor etwas, was mich bedroht, oder ich renne etwas hinterher, was ich zum Beispiel gerne essen möchte. Also wenn der Säbelzahntiger hinter mir her war, ist ganz viel Cortisol ausgeschüttet, damit ich zum Beispiel den Zucker aus der Leber in den Muskel umtransportieren kann, damit ich da Energie bereitgestellt habe, um davonzulaufen. Also ist Cortisol etwas ganz Wichtiges gewesen. Und dieser Mechanismus, dieser uralte, urzeitliche Mechanismus steckt immer noch uns drin. Egal, wie wir unser Leben jetzt führen, wir sind beide eigentlich immer noch Fluchttiere. Wenn Stress auf uns zukommt, müssten wir eigentlich die Beine in die Hand nehmen. Dafür ist Cortisol da, holt zum Beispiel den Zucker aus der Leber, schärft unsere Sinne, schärft unsere Aktivierung. Und dann müssten wir eigentlich die Energie, die kommt, verwenden, um davon zu laufen. Das machen wir nicht. Wir bleiben am Schreibtisch sitzen, das Cortisol erhöhende Schlagzeile in der Zeitung, im Fernsehen oder die E-Mail des Chefs sorgt dafür, dass das Cortisol ansteigt. Und dann ist dieses Cortisol aber nicht abgebaut. Ich habe einen hohen Cortisolspiegel, kann diesen Cortisolspiegel also nicht anbauen, weil ich ja am Schreibtisch weiter sitzen muss, möchte eigentlich davonlaufen und flüchten, kann das aber nicht. Und somit hat das Cortisol eigentlich die Schutzwirkung, uns zu unterstützen bei unserer Fluchttendenz, leider in aktuellen Zeiten verloren und führt dann dazu, dass wir uns schlecht fühlen. Also insofern ist dieser Mechanismus, den wir mal mit dem schlechten Cortisol, nein, das war ein gutes Cortisol, hatten, einer, der auch mit unserem Lebensstil was zu tun hat. Also insofern Stress und Cortisol, ja, zu viel Cortisol macht keinen Sinn, aber wir müssen uns einfach vor Augen führen, was der ureigenste Mechanismus eigentlich mal gewesen ist.
Also zu viel Stress macht dann sozusagen den Ärger, wenn man einfach dauerhaft einen Chef hat, der schlechte Laune verbreitet, dann ist der Cortisolspiegel dauerhaft hoch und dann gibt es eben diese Probleme.
Genau, also es ist ja so, dass unser Lebensalltag natürlich auch die Hormonausschüttung mit generiert. Und da stellt sich für uns Endokrinologen immer, was ist Henne, was ist Ei? Habe ich einen erhöhten Cortisolspiegel, weil ich Stress habe? Oder ist es umgedreht? Habe ich Stress, weil ich einen erhöhten Cortisolspiegel habe? Also insofern, das sind so die Dinge, die man abklären kann. Das kann man mit einigen Laboruntersuchungen, das kann man mit Fragen, das kann man mit bestimmten dynamischen Tests machen. Aber darauf zielt ja die Endokrinologie ab, diesen Regelkreis der Hormone abzuklären.
Kann man denn Einfluss nehmen auf Cortisol? Oder anders gefragt, gibt es eine Möglichkeit, Stress an sich abprallen zu lassen und dadurch den Cortisolspiegel zu senken?
Also es gibt immer wieder diese Mechanismen, die wir im Alltag natürlich haben, um Stress zu reduzieren. Eine Stressreduktion ist, einen netten Chef zu haben, also das halte ich für was ganz Wichtiges. Aber es ist natürlich auch so, dass man mit bestimmten entstressenden Mechanismen versuchen kann, den Stress zu reduzieren. Da gehört zum Beispiel das berühmte Yoga dazu, da heißt es natürlich auch Sport zu machen. Ich merke das auch an mir selbst, wenn tatsächlich ganz, ganz, ganz viel auf meinem Schreibtisch liegt und ich merke, dass jetzt habe ich diese innere Getriebenheit, dann gebe ich dieser inneren Getriebenheit nach und steige entweder aufs Fahrrad oder laufe durch den Wald und merke, dass das doch entstresst. Und um es gar nicht so sportlich, aktiv, kompliziert zu formulieren, es gibt auch sehr schöne Untersuchungen, die uns zeigen, dass zum Beispiel ganz klassisches Spazierengehen, ganz klassisches durch einen Wald laufen, also einen grünen Hintergrund sehen, uns entstresst. Was auch entstresst, gibt es auch sehr schöne Untersuchungen, dass zum Beispiel das Lesen eines Buches, tatsächlich ganz klassisches gedrucktes Buch, nicht hintergrundbeleuchtet, da kommt dieses blaue Licht wieder, was den Stresshormon ändern kann, auch einem Entstressen beiführt. Also bei aller Affinität, die wir alle zu bewegten Bildern haben, abends vor dem Schlafengehen, ist das Buch besser als der Bildschirm.
Oh Gott. Oh Gott. Ich lese bestimmt immer noch so eine Stunde im Handy vorm Schlafen.
Das ist tatsächlich etwas, was wir auf, legen wir es heute fest, auf 45 Minuten reduzieren sollten und noch ein paar Seiten. Reichen tatsächlich wenige Seiten. Also die Untersuchungen zeigen uns tatsächlich, also ein paar Seiten noch lesen bringt tatsächlich zu einem Entstressen im Alltag.
Hat denn Cortisol irgendwas mit Cortison zu tun?
Cortisol und Cortison gehören zur selben Gruppe. Cortison ist meist das Medikament bezeichnet. Und Cortisol ist das Hormon, was man im Körper findet. Da gibt es so eine kleine Strukturänderung im chemischen Molekül. Aber ansonsten ist das von der Wirksamkeit gleich. Es gibt ja unterschiedliche Corticosteroide, also die gehören zur großen Gruppe der Steroide. Und wie gesagt, das Begriff Cortison ist meist für das Medikament reserviert.
Warum soll man denn Cortison, zum Beispiel Prednisolon, morgens zwischen 6 und 8 Uhr nehmen?
Also das hat was mit unserer tageszeitlichen Ausschüttung zu tun. Es ist so, dass wenn wir schlafen, der Körper sich schon langsam auf diesen sehr schweren, kritischen und äußerst gefährlichen Umstand des Aufstehens vorbereitet. Und auch wenn ich noch im Schlaf bin, wird schon aus der Nebenniere Cortisol ausgeschüttet, um bereit zu sein für das, was kommt im Alltag, sprich das Aufstehen und all die Dinge, die im Alltag so auf mich warten. Und da ist tatsächlich der Cortisolspiegel morgen am höchsten und in der Nacht am tiefsten. Und diese tageszeitliche Abhängigkeit ist was Wichtiges, damit wir auch zur Ruhe kommen. Deswegen empfiehlt man Patienten, die Prednisolon oder Cortison nehmen müssen, tatsächlich das morgens einzunehmen, um den tageszeitlichen normalen, physiologisch genannten Effekt auch nachzuempfinden. Denn wenn ich es zum Beispiel abends nehme vor dem Einschlafen, dann hat das Prednisolon diesen antreibenden Effekt und ich komme nicht zur Ruhe. Das heißt, ich nehme mir durch die nächtliche, abendliche Einnahme dann auch noch meine Erholungsphase, weil ich angetrieben bin von dem Hormon.
Dann reden wir jetzt mal über eines der bekanntesten und wichtigsten Hormone, das Adrenalin. Das dürfte ja jedem ein Begriff sein. Was ist es? Was macht Adrenalin? Ist es auch so mit dem Säbelzahntiger?
Das ist das wichtigste Hormon, was wir überhaupt haben, um in Notfallsituationen sofort reagieren zu können. Adrenalin ist also tatsächlich unser Notfallstresshormon, was akut und blitzschnell ausgeschüttet wird. Das macht es für den Endokrinologen manchmal etwas schwerer, Erkrankungen, die mit einer zu viel Produktion an Adrenalin einhergehen, zu detektieren, weil wenn es schnell ausgeschüttet wird, ist es auch schnell weg. Es gibt bestimmte Erkrankungen, da wird es immer mal wieder ausgeschüttet und wenn der Patient in meiner Sprechstunde sitzt und ich das Adrenalin versuche zu messen, dann ist es schon wieder normal. Also das ist wirklich schnell da, schnell weg. Wir haben so ein paar Tricks, um das Hormon trotzdem messen zu können.
Sie schreien Ihren Patienten an.
Das machen wir nicht. Es gibt die Möglichkeit, Abbauprodukte des Adrenalins im Urin zu messen. Der Patient hat dann die wirklich sehr ehrenvolle Aufgabe, 24 Stunden lang Urin zu sammeln. Und in diesem Urin sammeln wir dann das Abbauprodukt und messen es dann. Da kann man sehen, ob zu viel von dem Hormon produziert wird. Aber wie gesagt, dieser Stresseffekt, das ist dieses Anschreien in einer akuten Situation. Wer von den Zuhörern Autofahrer ist, wird es bestimmt schon mal erlebt haben in einer bestimmten Situation, wo sie notfallmäßig bremsen mussten. Plötzlich so erschrocken waren, es läuft so eiskalt.
Dann geht das Herz, ja.
Das Herz geht los, es läuft so eiskalt den Rücken runter, die Haare stellen sich auf. Das ist Fluchtreflex, der Säbelzahntiger steht vor mir, ich muss mich schnell bewegen, Energie steht bereit, alle Sinne sind aktiviert. Das ist Effekt des Adrenalins. Adrenalin hat auch den Effekt, Gefäße zuzumachen, um den Kreislauf zu unterstützen, um einen Blutdruckanstieg zu bekommen. Deswegen ist Adrenalin ja auch ein Notfallmedikament auf den Intensivstationen. Und genau dieses Gefäße zumachen, Blutdruck ansteigen, sorgt dann auch für, warum man in so einer Schrecksituation diese Leichenblässe hat. Gefäße sind zu, es ist kein Blut in der Durchblutung, deswegen sieht man so leichenblass aus.
Könnte man denn den Adrenalinstoß irgendwie steuern, also zum Beispiel um Lampenfieber zu reduzieren?
Nein, Gott sei Dank nein. Also diesen Notfallmechanismus des Körpers lahmzulegen, das funktioniert erfreulicherweise nicht, aber man kann es natürlich trainieren. Ist die Situation für mich mit so viel Adrenalin behaftet oder nicht? Aber als Endokrinologen beschäftigen wir uns auch mit solchen Auswirkungen. Und gerade unter Künstlern, Herr Richard, ist es ja so, dass Lampenfieber ja auch etwas ist, was die Sinne aktiviert, was auch wichtig ist, wenn sie ohne Lampenfieber, ohne diesen leichten Adrenalin und eine leichten Stressaktivierung auf eine Bühne gehen würden, wären sie nicht so gut, wie sie es sind. Also insofern ein wenig Adrenalin, ein wenig Cortisol brauchen sie immer, um gut zu sein. Aktivierte Sinne, alles wahrzunehmen, was um sie passiert, das ist Aufgabe des Adrenalins.
Und dann gibt es ja auch noch dieses berühmte Noradrenalin. Was ist das? Ist das ein Gegenspieler oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist ein Unterstützer des Adrenalins. Also Adrenalin, Noradrenalin gehören in dieselbe Gruppe, werden aus dem Nebennierenmark freigesetzt, gehört also mit in dieselbe Achse, unterstützt also das Adrenalin. Das ist ein weiteres Hormon für diese Notfallhormonachse.
Das sind dann also die am schnellsten wirkenden Hormone, die innerhalb von Sekunden ja losgehen. Sie haben es ja schon gesagt. Dann gibt es aber auch andere Hormone, die auch mal 2 Tage brauchen, bis die Wirkung zu spüren ist. Woran liegt das denn?
Also ist immer die Frage, welche Aufgabe hat zum Beispiel ein Hormon? Also ein aktives Hormon, also ein Notfallhormon wie das Adrenalin, das muss schnell sein. Sie ziehen jetzt wahrscheinlich auf das Wachstumshormon ab. Das ist ja so ein Hormon, welches wir nicht für eine akute Situation brauchen, sondern Wachstumshormon ist ein Hormon, wie der Name schon sagt, was uns beim Wachsen, insbesondere beim Aufwachsen, also größer werden, unterstützt. Wachstumshormon ist auch für Muskelwachstum verantwortlich. Da brauche ich das nicht schnell und akut, sondern da brauche ich es über die Zeit und das ist ein ganz wichtiges Hormon. Und es gibt ja auch manche Hormone, die durchaus, und viele der Zuhörerinnen werden das am eigenen Leib ja erleben, auch so einen monatlichen Zyklus unterworfen sind, wo ich also tatsächlich mit der Ausschüttung von den Hormonen über einen Monat bestimmte Prozesse wie zum Beispiel das Schwangerwerden, also die Fertilitätssteuerung.
Wie heißen diese dann, diese Wachstumshormone?
Das Wachstumshormon heißt ganz klassisch Wachstumshormon, also. Aber die Hormone, die zyklisch abhängig ausgeschüttet werden, sind natürlich die Steuerhormone LH und FSH, also die stimulierenden Hormone aus der Hypophyse. Und bei Frauen meine ich jetzt das Östrogen und das Gestagen und bei Männern natürlich auch das Testosteron, wobei da nicht ganz so ein monatlicher Zyklus abzuleiten ist. Wobei es erste Daten gibt, wenn man das mal regelmäßig misst, dass Männer dann doch einen vielleicht nicht ganz so monatlichen Zyklus doch unterworfen sind, ohne dass das so eindeutig ist. Aber ich benutze diese Erkenntnis häufiger zu Hause auch zu erklären, warum ich heute mal so bin, wie ich bin.
Dann sprechen wir jetzt mal über die Östrogene, also die weiblichen Geschlechtshormone. Und ich finde da überraschend, dass es nicht das Östrogen gibt, wie beim Mann das Testosteron. Also welche Probleme können denn Frauen bekommen, wenn der Östrogenhaushalt nicht im Gleichgewicht ist?
Was vielleicht dem Endokrinologen wichtig ist zu sagen, ist, es gibt nicht das eine Hormon. Wir subsumieren häufig das Hormon Östrogen als das weibliche Geschlechtshormon. Aber wenn wir uns diese Tafeln, diese medizinischen Tafeln angucken, dann ist diese sogenannten Steroide, also diese Hormone, die haben Vorstufen, die haben Abbauprodukte, die auch teilweise oder verstärkte Wirkung haben können. Deswegen misst man nicht nur ein Hormon. Das ist häufig so dieses Zielparameter, den man sich anschaut. Aber man kann auch Vorstufen messen, um da einfach zu schauen. Wichtig ist, dass es in der Produktion von diesem Hormon es auch Fehlproduktion oder Stoppproduktion, Stopps geben kann. Deswegen die Wirkung eingeschränkt ist oder vermehrt ist. Also insofern ist das ein ganz diffiziles Gleichgewicht, die sogenannte Steroidbiosynthese. Da muss man einfach schauen, wenn ein bestimmtes Hormon nicht produziert wird, weil da zum Beispiel das Produktionsenzym nicht funktioniert, wird ein anderes Hormon produziert, also eine ganz andere Erkrankung auftreten. Deswegen sind Hormone häufig, und das machen wir Endokrinologen ebenso auch wie die Gynäkologen und auch wie die Urologen, immer mehrere Hormone mitbestimmen. Nichtsdestotrotz weiß ich es wohl, dass manchmal auch nur so die Schlüsselhormone bestimmt werden, um zu gucken, ob man da einen groben Fehler sieht. Wichtig ist es zu sagen, dass in unterschiedlichen tageszeitlichen, bei dem einen, monatlichen Zeiten, bei dem anderen Hormon auch unterschiedliche Werte geben kann. Deswegen zum Beispiel bei Frauen machen Hormonbestimmungen an bestimmten Zyklustagen zum Beispiel Sinn. Also Beginn der Regel, Mitte der Regel, Ende der Regel. Das sind so Sachen, die man tatsächlich abfragt. Deswegen fragen wir Endokrinologen manchmal auch so komische Sachen. Wann war der erste Tag der letzten Regel? Um dann zu gucken, wann wir die richtigen Termin für die Blutentnahme suchen.
Auch Männer haben ja Östrogene in sich. Aber was passiert, wenn es zu viele werden?
Also wir haben als Männer auch Östrogen. Frauen haben aber auch Testosteron. Und das kluge Gleichgewicht ist etwas, was auch zu Wohlbefinden führt. Wenn Männer zu viel Östrogene bekommen, dann tritt die Verweiblichung des Mannes ein, wie umgedreht, wenn es zu einem Überhang an männlichen Geschlechtshormonen, gemessen zum Beispiel am Testosteron bei der Frau kommt, kommt es zur Vermännlichung der Frau. Das ist etwas, was ich am Anfang gesagt habe, manche Hormone, und da gehört das Östrogen beim Mann dazu, kommt ja auch aus anderen Geweben, zum Beispiel auch dem Fettgewebe. Also wenn ich viel viszerales Fettgewebe anhäufe, dann kommt es zu einem Überhang von Östrogen und dann verweiblich ist, der berühmte Bierbauch. Also wenn ich mir Fettgewebe anarbeite durch Essen, Trinken etc., dann kommt es leider dann auch dazu, dass es dazu diese Mehrproduktion von eigentlich, nicht dem falschen, aber dem eigentlich viel weniger ausgeschütteten Östrogen kommen kann beim Mann.
Viszerales Fett ist das Organfettgewebe.
Viszerale Fett ist das Bauchfett, das auch um die Organe liegt. Genau. Das subkutane Fett ist das direkt, was unter der Haut liegt.
Ah, ja.
Das Viszerale ist das Böse, wird ja immer so bezeichnet, das gefährlichere Bauchfett.
Kann man denn als Mann das Problem haben, dass man über die Ernährung zu viele Östrogene zu sich nimmt und dadurch auch Hormonprobleme bekommt, zum Beispiel auch Brustdrüsenwachstum?
Also es gibt tatsächlich beim Mann bestimmte Medikamente, die zu einem Überhang an Östrogen führen können, was dann auch zu einem Brustdrüsenwachstum führt. Manchmal ist es auch gewünscht, wenn ich zum Beispiel einen testosteronabhängigen Prostatatumor habe, dass ich dann so eine Blockade des Testosterons mache und das Östrogen auch anhebe, um einfach diesen Tumor zu hemmen. Diese grundsätzliche Diskussion, zu viel Östrogen beim Mann über die Nahrung, es ist noch nicht so wirklich hinreichend geklärt. Es gibt aber bestimmte Produkte, die man tatsächlich dann nicht empfiehlt. Also was man auf alle Fälle weiß, dass östrogenähnliche Substanzen zum Beispiel in Plastikflaschen, also im weitesten Sinn, ohne zu tief ins Detail zu gehen, ja, Phthalate, dann dazu führen, dass mehr Östrogen anfluten kann. Und ohne jetzt uns ausgewachsene, erwachsene Männer zu gering zu achten, wichtiger ist es bei Kindern. Wenn ich Kinder, die aufwachsen, wenn ich kleine Jungs mit zu viel Östrogenen flute, zum Beispiel über Plastik, Phthalate etc., dann kann ich schon zu einer Verschiebung im Hormonhaushalt führen. Und da kann es durchaus auch auftreten, dass da eine Sterilität auftreten kann. Nicht sehr ausgeprägt und bitte nicht überbewerten, aber erste Anzeichen gibt es. Das ist ja auch mit die Anstrengung, warum wir an ganz andere Quellen von Östrogenlieferanten denken müssen, wie zum Beispiel Plastikdurchsetzung in unserem Alltag.
Also da auf jeden Fall im Kindesalter drauf achten und im Babyalter, die nehmen halt alles auch in den Mund, dass das eben phthalatfrei ist.
Richtig.
Und Phthalate, das sind Weichmacher.
Richtig.
Dann reden wir jetzt über Testosteron, das männliche Geschlechtshormon. Was macht es? Wofür ist es verantwortlich? Was passiert, wenn ich zu viel oder zu wenig habe?
Testosteron ist das Mannhormon, wie man ja immer so schön sagt. Testosteron ist tatsächlich etwas, was zum Beispiel für Haarwachstum verantwortlich ist, was für Muskelwachstum verantwortlich ist, was möglicherweise auch dafür verantwortlich ist, dass Männer etwas risikobereiter sind. Und es gibt auch ein paar Thesen, die sagen, dass Testosteron unser Kriegshormon ist, warum Männer überhaupt auch Risiken eingehen und in den Krieg ziehen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ist Testosteron natürlich auch etwas, was ausgewogen sein muss, damit ich mich wohlfühle als Mann. Wir hatten das gerade, das Beispiel, wenn ich Männern aufgrund einer Erkrankung wie dem Prostatatumor das Testosteron nehme, die fühlen sich nicht mehr wohl. Die fühlen sich müde, die fühlen sich abgeschlagen. Und deswegen ist es auch wichtig, Männer, es gibt sogenannte Männerfragebögen, die haben wir Endokrinologen, fragen wir also nach deren Gesundheit, nach dem Wohlbefinden, nach zum Beispiel auch sexueller Aktivität. Da wird dieser Testosteron-Fragebogen benutzt, um einfach so ein Gefühl für die Symptome zu bekommen. Und aus diesem Fragebogen gibt es dann auch eine Korrelation mit den Laborwerten. Und dann kann man versuchen, die Entscheidung zu treffen, braucht man Medikamente? Also kann man das Testosteron substituieren, also ersetzen oder nicht? Das ist halt was Wichtiges. Testosteron kann man ganz gut ersetzen. Das gibt es als Spritze beziehungsweise auch als Gel, als Hautgel. Wichtig ist aber zu messen und Symptome damit zu korrelieren.
Und dann gibt es auch noch diese sogenannten Glückshormone. Was gehört da alles mit dazu?
Also das Glückshormon ist offensichtlich ein ganz, ganz wichtiges Hormon. Und da gestehe ich als Endokrinologe, das ist am schwersten zu messen. Das ist eigentlich gar nicht in der Routine zu messen, weil es auch so situativ ausgeschüttet wird. Aber Glückshormon zum Beispiel Dopamin. Und ich habe vor langer Zeit das Buch eines von mir sehr geschätzten Kollegen mal gelesen. Dopamin, ein Hormon, regiert die Welt. Und das ist etwas, was man sich einfach vor Augen führen muss. Dieses Dopamin ist das Hormon, welches uns antreibt im Alltag. Wir wollen belohnt werden, unsere Belohnung im Alltag. Und wir versuchen, den Dopamin-Kick zu bekommen. Und wir hatten vorhin über diese Stunde am Telefon am Abend gesprochen. Auch das ist etwas, was offensichtlich einen gewissen Dopamin-Kick bei uns im Hirn auslöst. Wenn wir abends in Ruhe nochmal an Informationen kommen, auch Bestätigung für etwas finden, was wir getan haben, das ist tatsächlich Dopamin-Effekt. Also Dopamin als Glücks, aber auch als Hormon, was ich anstrebe und ich tue mich schwer, aber ich sage es trotzdem, kann auch so ein bisschen Suchtcharakter natürlich bekommen. Da gibt es noch ganz viele andere Hormone im Kopf.
Ich habe da jetzt zum Beispiel Serotonin noch aufgeschrieben, Oxytocin oder Endorphine, die ja auch bisweilen ausgeschüttet, wenn man glücklich ist. Kommen die alle zur selben Zeit oder hat wirklich jedes Hormon dann ja einen speziellen Auslöser?
Also es gibt nicht den spezifischen Auslöser, das ist auch situativ, in jedem auch individuell abhängig, aber das sind genau diese Hormone, die wir natürlich anstreben. Oxytocin als Kuschelhormon ja bezeichnet, Nähe herstellen, Geborgenheit herstellen, das ist Oxytocin, Endorphine auch Belohnung, Serotonin ebenso. Also das ist etwas, was wir in uns alle ans erste Verliebtsein zurück. Das ist genau dieser Melange aus all den Hormonen, die wir hier gerade benannt haben.
Das sind die berühmten Schmetterlinge im Bauch.
Das sind die Schmetterlinge, die man eigentlich mit Dopamin, Oxytocin, Serotonin eigentlich ganz gut zusammenfassen kann.
Kann man denn, eine ganz böse Frage, mit Hilfe von irgendwelchen Pillchen die Glückshormonproduktion steigern? Oder reden wir da schon von Drogen?
Das ist tatsächlich sehr nahe am Begriff Droge. Man muss sich immer vor Augen führen, dass viele der Hormone Eiweiße sind. Das heißt, wenn eine klassische Tablette, Pille als Eiweiß im Magen landet, gibt es die berühmte Magensäure, dann habe ich keine Eiweißwirkung mehr. Das ist zersetzt. Also insofern kann ich mit Pillen da wenig machen. Über andere Wege sie auf zu sich zu nehmen, das funktioniert natürlich auch. Ich will jetzt hier nicht ins Detail der Drogenkonsum gehen. Nichtsdestotrotz. Einer der Hauptmechanismen, um Glückshormone auszuschütten, sind tatsächlich externe Belohnungssituationen zu erfüllen. Der Läufer, der lange läuft und eine sportliche Leistung verbracht hat, der schüttet Glückshormone ohne Ende aus. Der, der ein Theaterstück, ein Musikstück gehört hat, der kann auch Hormone ausschütten, die ihn befriedigen. Der, der das Ganze musiziert hat, der das Ganze produziert hat, schüttet auch Hormone aus. Also insofern sind diese externen Kicks auch etwas, was sich leider dann auch abnutzt. Deswegen ist dieses Detoxing im Alltag auch immer wieder ein Schärfen auf die Hormonwirkung.
Ein paar Hormone haben wir jetzt schon vorgestellt. Ein ganz wichtiges Hormon ist auch das Insulin und das kennt man ja vor allem in Verbindung mit der Krankheit Diabetes. Wofür ist Insulin verantwortlich?
Insulin ist ein ganz wichtiges Hormon, um unseren Energiehaushalt, also insbesondere unseren Glukosehaushalt zu regulieren. Insulin ist dafür da, um Glukose im Blut zu senken und die Umverteilung dieser Glukose in die Zelle zu organisieren. In der Zelle brauche ich die Glukose, damit Energie bereitgestellt werden kann. Und was wichtig ist in der Endokrinologie, ein Hormon hat meist, nahezu immer, einen Gegenspieler. Der Gegenspieler fürs Insulin ist das Glucagon. Das Glucagon arbeitet also als direktes Hormon gegen die Wirkung des Insulins, hebt also den Blutzucker an. Insulin sorgt also dafür, dass ich wie eine Mahlzeit esse, also Kohlenhydrate aufnehme, die Glucose ansteigt, dass ich dann mit dem Insulin den Zucker aus Blut in die Zellen umverteile oder zum Beispiel auch in die Speicherform der Leber hineingebe.
Was funktioniert in Sachen Insulin nicht mehr, wenn man Diabetes bekommt?
Es gibt ja diese zwei Typen des Diabetes, den Typ 1 Diabetes und den Typ 2 Diabetes. Beim Typ 1 Diabetes ist es so, dass die Patienten gar keine Insulinproduktion meist mehr haben. Also die Insulinproduktion ist auf Null, weil die insulinproduzierende Zelle komplett kaputt ist. Beim Typ 2 Diabetes ist es so, dass Insulin produziert wird, meist sogar zu viel, aber es Insulin nicht richtig wirken kann oder das Insulin zum falschen Zeitpunkt ausgeschüttet wird und deswegen dieses Ungleichgewicht der Glukose auftritt.
Dann reden wir jetzt mal über Aldosteron. Das habe ich vorher noch nie in meinem Leben gehört, scheint aber doch ziemlich bedeutend zu sein.
Aldosteron ist ein ganz wichtiges Hormon, um den Wasserhaushalt und den Blutdruck zu regulieren. Aldosteron hat auch ein Co-Hormon, das ist das Renin. Diese beiden Aldosteron und Renin regulieren über Nebenniere an der Niere den Blutdruck zum Beispiel. Also Aldosteron, wenn ich da zu viel habe, haben die Patienten einen Bluthochdruck und eine Verschiebung der Mineralien. Also Kalium ist ein ganz wichtiges Hormon, was da verschoben ist.
Warum spielt denn Aldosteron in den Medien kaum eine Rolle? Also wenn wir jetzt ehrlich sind, haben wir ja quasi schon alle großen, bekannten Hauptdarsteller durch. Ja? Und wir reden jetzt von den Nebenrollen, zumindest in der Öffentlichkeit, denn die sind ja auch sehr wichtig.
Also Aldosteron, ich denke, es ist den ärztlichen Kollegen allen gut bekannt. Erfreulicherweise und dankbarerweise gibt es nicht so häufig eine Erkrankung, die mit einer Aldosteron-Dysregulation einhergeht. Nichtsdestotrotz ist, wenn Sie einen Bluthochdruck haben, der Gedanke an eine Aldosteron-Fehlregulation bei uns Ärzten immer im Fokus und man sollte sich da überlegen, ob man hier nicht eine Abklärung machen sollte. Wie gesagt, da hilft uns dieses Mineral, zum Beispiel Natrium und Kalium mit draufzuschauen und da eine Abklärung einzuleiten.
Dann kommen wir zum nächsten Hormon, beziehungsweise wir kratzen mal an der Oberfläche des nächsten Hormons. TSH, was ist es, was macht es?
TSH ist ein ganz wichtiges Hormon. TSH ist das Schilddrüsenregulationshormon, also thyroid-stimulierendes Hormon, wird also aus der Hypophyse ausgeschüttet und reguliert über seine Höhe, also wenig, normal, hoch, die Produktion der Schilddrüse hinsichtlich der Hormone, die die Schilddrüse dann produziert. Also das TSH reguliert die Produktion der Schilddrüsenhormone.
Die Hormone LH und FSH habe ich hier ganz dick auf meinem Zettel, haben wir vorhin schon besprochen. Das hat dann also mit Eisprung zu tun und mit Schwangerschaft.
LH-FSH wird auch beim Mann ausgeschüttet, also LH-FSH reguliert auch die Ausschüttung vom Testosteron, sind also unsere Hormone für die sogenannte Sexualhormonachse.
Habe ich jetzt was ganz Wichtiges vergessen? Und würden Sie vielleicht ein anderes, weiteres Hormon noch ins Rampenlicht holen, weil es das definitiv verdient hat?
Also was ich ein ganz wichtiges Hormon natürlich finde, ist ein Hormon, was auch eine gewisse Faszination ausübt, ist natürlich das Prolaktin, also das Stillhormon, welches bei der Frau das Stillen unterstützt und auch die Schwangerschaft auch mit unterstützt. Das wird ja schon in der Schwangerschaft ausgeschüttet, dann bei der Stillzeit weiterhin produziert. Und das ist ein Hormon, was, wenn es krankhaft erhöht ist, natürlich auch so ein bisschen in den Fokus gerückt werden sollte, weil auch Männer können Prolaktin produzieren. Üblicherweise brauchen wir Männer eigentlich kein Stillhormon. Also insofern sind manche Symptome wie eine Prolaktinerhöhung, die zum Beispiel mit Milchfluss aus der Brust, eingeschränkte Libido einhergeht, eine der Gründe, warum man dann zur Diagnose einer Prolaktinerhöhung kommt. Und das ist gar nicht so selten. Und das muss ich als Endokrinologe gestehen. Es ist sehr, 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 sehr schwierig, bei Männern an die Symptome zu gelangen, die eine Prolaktinerhöhung anzeigen. Frauen sind da sehr viel schneller dabei, haben Regelauffälligkeiten, Milchfluss aus der Brust. Das ist etwas Ungesundes, also gehe ich zum Arzt. Bei Männern diagnostizieren wir leider sehr viel später und sehr viel seltener solche Prolaktinerhöhungen. Und es ist gar nicht so selten. Bei Hypophysenerkrankungen ist eine Prolaktinerhöhung bis zu 30% mit beteiligt.
Hypophyse ist diese Hirnanhangdrüse.
Das ist die Hirnanhangdrüse, genau.
Wenn ich jetzt in einem Shop wäre, in einem Lädchen, würde ich vielleicht fragen, den Verkäufer, was ist so Ihr größter Renner hier, der Verkaufsschlager, was geht am meisten über den Tresen? Sie frage ich jetzt einfach mal, mit welchem Hormon oder mit welchem Hormonproblem haben Sie als Endokrinologe am häufigsten im Praxisalltag zu tun?
Also wenn ich jetzt die Diabetologie rausnehme, ist es ganz klar die Schilddrüsenfehlfunktion. Also TSH, die freien Hormone T3, T4 sind die Hormone, die mich am häufigsten im Alltag beschäftigen. Und ich sag mal, 80-85% der Fragestellungen, die wir als Endokrinologen gestellt bekommen, hat auch was mit der Häufigkeit der Erkrankung der Bevölkerung zu tun, ist zur Schilddrüse. Als nächstes kommt dann tatsächlich das Cortisol und dann natürlich immer mit den Gynäkologen gemeinsam, den Urologen gemeinsam, dann Östrogen, Gestagen beziehungsweise dann auch das Testosteron.
Ich habe gelesen, dass so ein Hormontest immer nur eine Momentaufnahme ist, quasi ein Sekundenwert, dass also eine Messung nur eine Minute später schon ein anderes Ergebnis zeigen würde. Woran liegt das?
Das ist nicht bei jedem Hormon so. Also wir behelfen uns manchmal auch, indem wir die von mir benannten Abbauprodukte messen, die etwas stabiler sind. Nichtsdestotrotz ist es gerade bei diesen flüchtigen Hormonen, über die wir am Anfang gesprochen haben, also auch Adrenalin, tatsächlich so, das ist nur eine Momentaufnahme. Also insofern ist die Aussage über eine normale Hormonfunktion nicht immer ganz so einfach zu stellen. Da behelfen wir uns Endokrinologen eigentlich dann mit den sogenannten dynamischen Testen. Also indem ich ein bestimmtes Medikament zum Beispiel dem Patienten gebe, versuche ich zu schauen, was passiert mit dem Hormon und ich habe eine bestimmte Erwartung, Hormone müssen ansteigen oder müssen abfallen. Wenn das nicht der Fall ist, kann das auf einen krankhaften Prozess hinweisen. Das sind die sogenannten endokrinologischen Teste.
Vielen Dank, Dr. Wiesner.
Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen mein Wissen zu teilen.
Das freut mich sehr. Und Ihnen vielen Dank fürs Reinhören. In der kommenden Episode haben wir wieder ein sehr spannendes Thema für Sie vorbereitet. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön gesund.